RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Nations. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Montag, den 12. September 2016. Die Stimme Nations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart. Im Blickpunkt wunderbares Indonesien, lass uns Indonesisch sprechen und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nunun Rusia, Pujastuti und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten. Hören Sie zunächst die Schlagzeilen. Präsident Joko Widodo wird im nächsten November Australien besuchen. Vizepräsident Yusuf Kalla, BUMN sollte Beitrag für die Wirtschaft leisten und nicht vom Fonds der Regierung abhängig sein. Indonesisches Handelsministerium fordert Export nach Jordanien. Indonesische Regierung hat die Verpflichtung, Drogen weiter zu bekämpfen. Mexiko wird Handelsbeziehungen mit Indonesien stärken. Indonesien nimmt am internationalen Bridge-Turnier in Polen teil. Und nun zu den Einzelheiten. Der indonesische Präsident Joko Widodo werde im nächsten November einen Besuch in Australien abstatten, um die Zusammenarbeit beider Länder zu stärken. Das sagte die indonesische Außenministerin Retno Marsudi am 8. September in Vientiane, Laos, nach dem bilateralen Treffen zwischen dem australischen Ministerpräsidenten Malcolm Turnbull. Retno Marsudi zufolge wurden Joko Widodo und Turnbull über die Handelszusammenarbeit vor allem im Bereich des Rindfleischsektors diskutieren. Diese umfasse nicht nur den Rindfleischimport, sondern auch die Zucht der Kühe, damit Indonesien den Bedarf an Rindfleisch decken könne. Der indonesische Vizepräsident Yusuf Kalla hat am letzten Donnerstag der Eröffnung der Messe der Staatsbetriebe 2016 in Jakarta beigewohnt. Dabei forderte der Vizepräsident die Staatsbetriebe BUMN und die Regionalbetriebe BUMD auf, einen Beitrag für die Staatsfinanzen zu leisten und sie vom Fonds der Regierung nicht abhängig zu machen. Yusuf Kalla fuhr fort, dass die Abhängigkeit der Staatsbetriebe und der Regionalbetriebe die Staatsfinanzen belaste. Die Selbstständigkeit von BUMN und BUMD werde die Möglichkeit für Arbeitsplätze eröffnen und die inländische Wirtschaft stärken. Das indonesische Handelsministerium gibt inländischen Unternehmen Chancen, ihren Export nach Jordanien zu steigern. Das sagte der Sprecher des indonesischen Handelsministeriums, Ari Satria, gestern in Mataram, Nusa Tenggara, beim Seminar zum Thema Macht Chancen Indonesiens. An diesem Seminar nahmen 60 Unternehmer von verschiedenen Sektoren teil. Ari Satria fuhr fort, dass der Handel Indonesiens mit Jordanien in den letzten 5 Jahren ein Defizit habe. Daher solle Indonesien den Bedarf an Waren von Jordanien von der Welt sehen. dies diener dazu, den Export nach Jordanien zu steigen. Der Import Jordaniens vor der Welt umfasse unter anderem Möbel, Kraftfahrzeugprodukte, Ersatzteile, Textil, Reis, Chickfleisch und Weizen. Indonesien habe auch diese Produkte in einige Länder exportiert. Daher könne Indonesien den Marktbedarf von Jordanien decken, erklärte Ari Satria weiter. Inzwischen sagte der jordanische Botschafter in Indonesien, Walid Al-Hadid, dass das jordanische Marktpotenzial und die Handelszusammenarbeit der Unternehmen Indonesiens und Jordaniens einen großen Beitrag in der Steigerung des Exports Indonesiens nach Jordanien leisten könnten. Die indonesische Regierung habe die Verpflichtung, die Drogen weiterhin zu bekämpfen, damit sie die indonesische Generation nicht zerstören. Das sagte der Leiter der Nationalen Drogenbehörde, Budi Waseso Bogesten, in Depok West Java in seiner Rede in Schule der Regionalleiterkandidaten des Indonesischen Demokratischen Partei des Kampfes PDIP. Budi Waseso zufolge sei die Drogenbekämpfung von der Meinung des Staates und die Verpflichtung zur Drogenbekämpfung abhängig. PDIP unterstützt die Bemühungen der Regierung in der Drogenbekämpfung, sagte der PDIP-Sprecher. Die mexikanische Regierung will die Handelsbeziehungen mit Indonesien stärken. Der mexikanische Botschafter in Indonesien, Federico Salas, sagte kürzlich bei einem Interview mit der Stimme Indonesiens, dass Mexiko der potenzielle Markt für Indonesien sei.
Indonesia is a very large market, the fourth largest country in the world. And Mexico is also a very large country. It's 120 million people.
Indonesien ist ein großer Markt und der viertgrößte Staat auf der Welt. Mexiko ist ein großer Staat mit 120 Millionen Einwohnern. Mexiko hat andere Werte. Mexiko ist einer der Staaten, der Freihandelsabkommen mit einigen Ländern auf der Welt hat. Dieses Abkommen ist das Tor zu anderen Märkten. Es umfasst nicht nur den mexikanischen Markt und die mexikanische Wirtschaft. Es ist aber von Mexiko in andere Länder auf der Welt. Viele Länder haben dies benutzt. Wir bemühen uns darum, diesen Punkt zu erreichen, wo die indonesischen Unternehmen Mexiko als Chancen sehen. Der Botschafter Federico Salas fuhr fort, die Handelsbeziehungen zwischen Indonesien und Mexiko hätten im Jahre 2015 1,5 Milliarden US-Dollar erreicht. Er zeigt sich optimistisch, dass dieser Handelswert sich signifikant steigen kann. Ihm zufolge sehe die mexikanische Regierung die Chancen Indonesiens als potenziellen Markt in Asien. Außerdem hätten die beiden Länder Gleichheit in Meinungen für die Interessen der Welt. Indonesien und Mexiko selbst hätten sie einigen gleichen globalen Foren wie unter anderem G20, APEC und MIGTA angeschlossen. Zwei indonesische Brit-Teams, Bertoar, Poli und Hartono, Jesse Graciela und Villa Rosa, nehmen vom 11. bis zum 17. September am internationalen BRIC-Turnier 2016 in Wrocław, Polen teil. Sie konkurrieren bei diesem internationalen Turnier mit den BRICS-Spielern und Spielerinnen aus 65 Ländern. Das sagte der dritte Sekretär für die Information und Sozialkultur der indonesischen Botschaft in Warschau, Jori Andrian Gesten, der indonesischen Nachrichtenagentur Antara. Der indonesische Botschafter in Polen, Peter Franz Gonta, sagte beim Empfang der indonesischen Brit-Teams in Warschau, dass sie ihr Ziel als Sieger erreichen sollten, sodass sie das Image Indonesiens verbessern könnten. Die indonesischen Brit-Spielerinnen Jessie Graciela und Villa Rosa seien die jungen Spritspielerinnen die Leistungen bei internationalen Turnieren, wie unter anderem beim asiatisch-pazifischen Brit-Turnier im letzten April in Peking und beim Brit-Turnier in Thailand im April letzten Jahres erreicht hätten. Liebe Zuhörer des Thema Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 14.792,23 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 13.497,52 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.252 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 28 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 90%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, Sie hören nun den heutigen Kommentar mit dem Titel Verstehen die Bedeutung vom islamischen Opferfest Eid al-Adha. Eid al-Adha oder das islamische Opferfest ist einer der islamischen Feiertage. Das Opferfest ist das höchste islamische Fest. Es wird zum Höhepunkt des Hajj gefeiert. Der Wallfahrt nach Mekka beginnt jährlich am 10. des islamischen Monats Dzulhijjah und dauert 4 Tage. Zusammen mit dem Eid al-Fitr, dem Fest des Fastenbrechen, zu Beginn des Monats Shawwal, dem Folgemonat des Fastenmonats Ramadan, gehört es zu den bedeutendsten Festlichkeiten im islamischen Jahreskreis. Beim Opferfest wird des Propheten Ibrahim gedacht, der nach muslimischer Überlieferung die göttliche Probe bestanden hatte und bereit war, seinen Sohn Ismail zu opfern. Als Allah, der Gott, seine Bereitschaft und sein Gottvertrauen sah, gebot er ihm Einhalt. Ibrahim und Ismail opferten daraufhin voller Dankbarkeit im Kreis von Freunden und Bedürftigen einer wieder. Die Geschichte wird im Koran in Sura 37, 99 bis 113 erzählt. Es ist bei gläubigen Muslimen üblich, zur Feier des Festes ein Tier zu opfern, wenn sie es sich finanziell leisten können. Das Fleisch des Tieres wird dann unter den Armen und Hungrigen verteilt. Über den Pflichtencharakter dieses Opfers besteht unter den muslimischen Gelehrten allerdings ein Dissens. Während einige Gelehrte, wie zum Beispiel Al-Kashani, das Opfer als obligatorisch einordneten, betrachten es andere nur als einen etablierten Brauch. Es ist üblich, allen Freunden und Verwandten zum Opferfest die besten Wünsche zu versichern und auch ihnen etwas von dem Fleisch zu geben. Manchmal wird auch einfach geopfert, um Gott zu danken. Nach regionaler Verfügbarkeit werden Schafe, aber auch andere domestizierte Tiere wie Ziegen, Rinder, Kamele in Trockengebieten oder Wasserbüffel wie in Indonesien geschlachtet. Sowohl am ersten Morgen des Opferfests als auch am ersten Morgen des Fastenbrechensfests wird die Moschee besucht, um dort das gemeinsame und besondere Gebet dieses Festtages zu verrichten, welches aus 2 Rukat besteht und die Besonderheit hat, dass die Ansprache nach dem Gebet und nicht wie beim Freitagsgebet vor dem Gebet erfolgt. Meist schließt sich an den Besuch der Moschee ein Besuch des Friedhofs an, um seiner verstorbenen Verwandten und Bekannten zu gedenken und für die Koranverse zu lesen und Bittergebete zu sprechen,
was aber nicht der Sunnah des Propheten entspricht, sondern sich als Tradition in den Ablauf der Feier in verschiedenen Ländern eingeschlichen hat. Der restliche Tag wird genutzt, um die Verwandtschaft und Bekanntschaft zu besuchen. Dabei werden meist in großer Runde diverse Gerichte und Getränke angeboten. Man macht sie gegenseitig und oftmals auch den bedürftigen Geschenke. Sowohl die Männer als auch die Frauen ziehen sich besonders schöne oder neue Kleidung an. Auch das Haus ist festgemäß vollkommen aufgeräumt und gesäubert. Soweit Kommentar.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme. Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.125, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören nun Vergangenheit und Gegenwart. Bei diesem Programm berichten wir Ihnen über die historischen Ereignisse, die am 12. September passierten, wie folgt. In der Schlacht am Kahlenbeck überrass ein Einsatzheer unter dem polnischen König Johann III. Sobieski die Osmanen unter Kara Mustafa und besiegt sie entscheidend. Damit endet die zweite Wiener Türkenbelagerung. Die Schlacht am Kahlenbeck am 12. September 1683 beendete die zweite Wiener Türkenbelagerung. Ein deutsch-polnisches Einsatzheer unter der Führung des polnischen Königs Johann III. Sobieski schlug die osmanische Armee. Die Niederlage bedeutete den Anfang vom Ende der türkischen Hegemonialpolitik. Auf christlicher Seite kämpften die Vereinigten Inhaftiere und Artillerie der Allianz aus Österreich, Sachsen, Bayern, Baden und des Kirchenstaats sowie das polnische Reiterheer. Ihr gegenüber stand das Wien belagernde osmanische Heer. Die Europäische Beratende Kommission legt im ersten Zonenabkommen die Grenze zwischen der sowjetischen Besatzungszone und den Besatzungszonen der Westmächte fest und beschließt ein besonderes Besatzungssystem für Berlin. Die Einrichtung einer Europäischen Advisory Commission, EAC, Europäischen Beratenden Kommission, wurde auf der Moskauer Außenministerkonferenz 1943 beschlossen. Sie sollte von Mitte Dezember 1943 bis August 1945 mit Sitz in London über die alliierten Kapitulationsbedingungen gegenüber dem Deutschen Reich und dessen Besetzung und Verwaltung nach der Kapitulation beraten und hierzu Vorschläge erarbeiten. Die Kommission entwickelte bereits zum 12. September 1944 im Londoner Zonenprotokoll den Plan zur Bildung von drei Besatzungszonen in Deutschland sowie eines besonderen Besatzungssystems für Berlin. Basis dafür war der britische Rahmenplan, der am 2. Juli 1943 den Botschaftern der USA und der Sowjetunion überreicht und in Form eines Eide Memoire übergeben worden war. Die Hülle wurde am 12. September 1940 von Marcel Ravidat, Jacques Marsal, George Angnel und Simon Conses entdeckt. Bereits am 21. September traf Henri Breuil ein und veröffentlichte noch im selben Jahr eine erste wissenschaftliche Beschreibung. Er datierte die Kunstwerke ins Perigordien. 1949 wurden Breuil, Severin Blanc und Maurice Bourgon Grabungen in der Höhle durch, in deren Verlauf sie verzierte Speerspitzen aus Rentiergeweih entdeckten. Zwischen 1952 und 1963 nahm André Glory eine Bestandsaufnahme der Kunstwerke vor und realisierte 1433 Abbausungen. 1941 wurde die Höhle für die Allgemeinheit geöffnet. Zu diesem Anlass wurde der Höhlenboden ausgesachtet und abgesenkt, eine elektrische Beleuchtung installiert, eine Treppe eingebaut und eine schwere Bronzetür an den Eingang gesetzt, um das Höhlenklima nicht allzu stark zu destabilisieren. Die von etwa 1200 Besuchern pro Tag abgegebene Atemluft besättigte die Bilder jedoch deutlich. Kondenswasser und organische Substanzen führten zur Bildung vom Schimmel. Deshalb wurde die Höhle 1963 für den Publikumsverkehr geschlossen und mit einem aufwendigen Belüftungs- und Klimaregulierungssystem versehen. Die Bilder wurden restauriert und werden seither täglich überwacht. Liebe Hörer und Hörerinnen, das war Vergangenheit und Gegenwart. Auf Wiederhören.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, di internasionale sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.525, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, Sie hören nun den heutigen Im Blickpunkt mit dem Titel Die Ratifizierung des Gesetzentwurfs der Internationalen Konvention über die maritimen Arbeitskräfte. Das indonesische Parlament hat am Donnerstag in Jakarta bei einer Plenarsitzung der Ratifizierung des Gesetzentwurfs der Internationalen Konvention über die maritimen Arbeitskräfte zugestimmt. Die Plenarsitzung wurde von dem Vizevorsitzenden des indonesischen Parlaments Taufik Kurniawan geleitet. Alle Fraktionen im Parlament haben die Ratifizierung einstimmig genehmigt. Zuvor teilte der Leiter der Kommission 9 im Parlament, Dede Yusuf, mit, dass die Kommission 9 vor der Ratifizierung das Verhör und die Arbeitssitzung durchgeführt hatte. Dede Yusuf zufolge diente das Verhör dazu, die Empfehlungen und die Informationen von der Gemeinschaft und von den Experten über diese internationale Konvention zusammen. Der indonesische Arbeitsminister Hanif Dakiri würdigte die Kommission 9 und allen Abgeordneten, die zur Ratifizierung dieser Konvention beigetragen haben. Die indonesische Regierung unterstützte das indonesische Parlament, das den Gesetzentwurf über die Ratifizierung der Internationalen Konvention über die maritimen Arbeitskräfte gebilligt hat. Es ist sehr zu hoffen, dass die Regierung durch die Ratifizierung dieser Konvention 570.000 indonesische Seemänner besser schützen könnte. Dem indonesischen Arbeitsminister Hanif Dakiri zufolge zeige die Ratifizierung dieser Konvention die starke Verpflichtung von der Regierung und dem indonesischen Parlamenten, um die Grundrechte der indonesischen Seemänner zu erfüllen. Außerdem werde die Ratifizierung die nationale Schifffahrtsindustrie schützen, damit sie gegen die Schifffahrtsindustrien anderer Länder konkurrieren können. Die Ratifizierung des Gesetzentwurfs der Internationalen Konvention über die maritimen Arbeitskräfte sei auch eine der Bemühungen, um die Vision Indonesien als maritime Achse der Welt zu verwirklichen. 378.000 von 570.000 indonesischen Seemännern arbeiten bei den ausländischen Schifffahrtsgesellschaften. Die Ratifizierung dieser Konvention wird auch großen Nutzen für die Absolventen der Schifffahrtsberufsschulen bringen. Jedes Jahr befinden sich 10.000 Absolventen der Schifffahrtsberufsschulen. Die internationale Gemeinschaft wird die indonesische Regierung würdigen, da die Regierung den indonesischen Seemännern den optimalen Schutz gibt. Die Konvention der maritimen Arbeitskräfte 2016 ist ein Standard der internationalen Arbeitskräfte, die im Februar 2006 bei der 94. Internationalen Arbeitskräftesitzung angenommen wurde. Diese Konvention hat drei Konventionen der Internationalen Arbeiterorganisation im Bereich der maritimen Arbeitskräfte auch erneut. Andererseits, seit dem Inkrafttreten am 20. August 2013 haben 79 Länder diese Konvention ratifiziert. 5 dieser Länder sind die ASEAN-Länder wie Indonesien, die Philippinen, Singapur, Malaysia und Vietnam. Soweit im Blickpunkt.
Liebe Zuhörer des Thema Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 14.792,23 Rupiah. Der Schweizer Franke erzielte einen Kurswert von 13.497,52 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.252 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 28 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 90%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über die reiche Chile, Küche und Kultur des Landes berichten. Dieses Mal laden wir Sie dazu ein, eine kulinarische Reise nach Südost-Sulawesi zu machen. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream voi.co.id hören. Liebe Zuhörer, Buton ist eine Insel in Südost-Sulawesi, die für ihr Naturasphaltprodukt bekannt ist. diese Insel wird vom Volksstamm der Buton, Seeleute, in Indonesien bewohnt. Seit Jahrhunderten reisen die Butons in ganz Indonesien mit einem kleinen Schiff. Diese Boote können nur 5 Personen befördern. Sie fahren aber zum Fischen, ebenso mit großen Schiffen, die etwa 150 Tonnen Waren transportieren können. Als Seeleute ist Fisch das Haupterzeugnis der Butons, denn die Gewässer sind groß und reich an verschiedenen Fischarten, und so ist auch nicht verwunderlich, wenn Fische die Proteinquelle der Butonbevölkerung sind. Sie verarbeiten Fische zu verschiedenen leckeren Spezialitäten. Eine davon ist das sogenannte Parende-Fischgericht. Liebe Zuhörer, Parende with Ostfriesian Fish mit gelber Brühe gekocht. Die gelbe Farbe dieser Brühe kommt von Kurkuma. Der Hauptgrundstoff ist natürlich Meeresfisch, nämlich roter Kakap oder Krapu. Die Bevölkerung wird lieber Kakap und Krapu für Parende, da sie glaubt, dass diese Fische einen besonderen Geschmack haben. Die Textur des Fleisches dieser Fische ist fein und sehr lecker. Die Gewürze für Parende sind Tomaten, Java-Tamarinde oder Zitrone, Knoblauch, Schaloten, Kurkuma, Zitronengras, Wuluh, Steinfrucht und Basilikum. Liebe Zuhörer, die Spezialität Parende herzustellen, muss man den Fisch zunächst kochen. Wenn der Fisch halb gekocht ist, muss man die Gewürze hinzufügen. Nachdem der Fisch richtig gar ist, wird mit gebratenen Schaloten zubereitet. Man kann ihn mit warmem Reis essen. Es ist sehr lecker. Saurer und frischer Geschmack vereinen sich. Wenn Sie scharf lieben, können Sie Chili in die Fischsuppe hinzufügen. Liebe Zuhörer, Sie können diese Parende-Spezialität in Buton leicht finden. Viele Restaurants in Buton verkaufen sie. Wenn Sie aber besonders leckeren Parende genießen möchten, können Sie ihn im Restaurant auf dem Markt Wameo essen. Dort wird diese Fischsuppe etwa 15.000 Rupiah oder 1,1 US-Dollar pro Portion mit Reis und Getränken verkauft. Viele Menschen essen diese Spezialität, um ihre Diät zu fördern, denn sie wird gekocht und nicht gebraten. Liebe Zuhörer, das war unsere kulinarische Reise in Südost Sulawesi, die Spezialität des Parende Fischgerichts näher kennenzulernen. Auf Wiederhören!
Wie man Indonesisch leicht, gut und richtig spricht, finden Sie im Programm Wir sprechen Indonesisch. Mari berbahasa Indonesia.
Liebe Liebe Zuhörer, herzlich willkommen. Wir treffen uns wieder bei unserem Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Mari berbahasa Indonesia. Bei dieser Gelegenheit präsentieren wir Ihnen einige indonesische Wörter und wir laden Sie dazu ein, auf Indonesisch zu sprechen. Unser heutiges Thema ist Meminjam Kamus oder auf Deutsch Wörterbuch ausleihen. Liebe Zuhörer, nun stelle ich Ihnen zuerst ein paar Vokabeln vor, die im Zusammenhang mit dem heutigen Thema stehen. Ich werde jedes Wort zweimal langsam vorstellen und dann können Sie es zunächst wiederhören. Ausleihen auf Indonesisch, meminjam. Meminjam. Das Wörterbuch auf Indonesisch, kamus. Kamus. Bringen auf Indonesisch, membawa. Membawa. Deutsch of Indonesisch, bahasa Jerman, bahasa Jerman. Indonesisch, bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Deutsch Unterricht of Indonesisch, pelajaran bahasa Jerman, pelajaran bahasa Jerman. Dürfen of Indonesisch, boleh, boleh. Inwelsem Unterricht of Indonesisch, sesi pelajaran keberapa? Sesi pelajaran keberapa? Im fünften Unterricht of Indonesisch, sesi kelima. Sesi kelima. Fertig of Indonesisch, selesai. Selesai. Di pause of Indonesisch, istirahat. Istirahat. Der erste Unterricht of Indonesisch, sesi pelajaran pertama. Sesi pelajaran pertama. Dahir of Indonesisch, kalau begitu. Kalau begitu. Bitte zu meiner Klasse of Indonesisch. Mari ke kelasku. Mari ke kelasku. Liebe Zuhörer, nun werden diese Vokabeln in einem Gespräch zum Thema Meminjam Kamus oder auf Deutsch Wörterbuch ausleihen zwischen Nani und Slani im Büro darstellt. Ich werde jeden Satz zweimal langsam vorlesen, danach können Sie ihn wiederhören. Lani, hast du deutsch-indonesisches Wörterbuch auf Indonesisch? Lani, apakah kamu membawa kamus bahasa Jerman Indonesia? Lani, apakah kamu membawa kamus bahasa Jerman Indonesia? Ya, was? Of Indonesisch, ya, kenapa? Ya, kenapa? Darf ich es ausleihen? Of Indonesisch, apakah aku boleh pinjam? Apakah aku boleh pinjam? Heute habe ich den Deutschunterricht. Of Indonesisch, aku ada pelajaran bahasa Jerman hari ini. Aku ada pelajaran bahasa Jerman hari ini. Du darfst ausleihen, wann? Of Indonesisch, boleh, kapan? Boleh, kapan? Im fünften Unterricht nach der Pause of Indonesisch, di sesi pelajaran kelima sehabis istirahat. Di sesi pelajaran kelima sehabis istirahat. Du in welchem Unterricht hast du heute den Deutschunterricht of Indonesisch? Kalau kamu, di sesi keberapa pelajaran bahasa Jerman hari ini? Kalau kamu, di sesi keberapa pelajaran bahasa Jerman hari ini? Ich habe im ersten Unterricht of Indonesisch, aku sudah selesai di sesi pelajaran pertama. Aku sudah selesai di sesi pelajaran pertama. Dafür darf ich es ausleihen of Indonesisch, kalau begitu aku boleh pinjam. Kalau begitu aku boleh pinjam. Ya, komm zu meiner Klasse of Indonesisch, boleh mari ke kelasku. Boleh mari ke kelasku. Danke of Indonesisch, terima kasih. Terima kasih. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hörten gerade unser Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Mari berbahasa Indonesia mit dem Thema Meminjam Kamus. Wörterbuch ausleihen. Auf Wiederhören.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, wir treffen uns wieder bei unserem Programm Musikregenbogen. Heute präsentieren wir Ihnen eine indonesische Keroncong-Sängerin namens Sundari Sukojo. Zuerst hören Sie ein Lied mit dem Titel Bandung Selatan di Waktu Malam oder Sud Bandung in der Nacht. Gute Unterhaltung.
Mekar ketika waktu malam sunyi.
Liebe Zuhörer, dieses vorgespielte Lied wurde vom bekannten indischen Komponisten Ismail Marzuki komponiert. Das Lied erzählt über die Schönheit von der Nacht in Südbandung, Westjava. Sundari Sukoco erkannte Musik von ihrem Vater Sukoco Rono Diharjo. Obwohl sie von ihrem Vater unterstützt wurde, erschien die Liebe zu Kronjong von ihrem selbst. Dann lernte Sundari bei einigen Lehrern singen und sang Kronjong-Lieder ab 1977. Sie erhielt die erste Siegerin vom Fernsehradio Stern beim Festival in 1983. In 2002 veröffentlichte sie ein originelles Kronjong-Album mit dem Titel Ingkar Janji oder Das Versprechen brechen. Dank dieses Albums erhielt sie Kronjong Award 2002. Liebe Zuhörer, genießen Sie nun das Lied von Sundari mit dem Titel Sepenggal Kenangan oder Eine Erinnerung. Viel Spaß dabei. Thank you. Liebe Zuhörer, das obige Lied erzählt über eine Liebe, die nur als eine Erinnerung im Leben wird, weil das Liebespaar schon weit geht. Trotzdem betet er immer, damit sein Liebespaar immer fröhlich lebt. Das ist das originelle Grundsong-Lied mit der kühlen Musik. Sundari verliebt sich nicht nur in die Musik, sondern auch in die Ausbildung. Sie war eine Lehrerin und erhielt den Titel Doktor. Dionysia Gronchong Konikin Pemutsi, damit Gronchong noch beliebt ist. Liebe Zuhörer, wir beenden dieses Programm mit zwei Liedern, und zwar Cinta Abadi oder Die ewige Liebe und Langgam Kerinduan oder Das Sehnsuchtlied. Bis nächstes Mal und auf Wiederhören. Thank you.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio On Demand inde.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.